Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Live Radio ist zurück aus dem Sommerloch und mit uns kommt die Fußball-Bundesliga. 10, 19, 25. Mit so vielen Punkten Vorsprung holte der FC Bayern in den vergangenen drei Spielzeiten die deutsche Meisterschaft. Darüber, ob es in der jetzt beginnenden Saison spannender wird, über Tradition, Plastikclubs und die FIFA sprechen wir heute bei Leitmedium mit dem Sportphilosophen Gunter Gebauer. Hallo Herr Gebauer.
Hallo.
Hallo. Gunter Gebauer ist Jahrgang 44 und emeritierter Philosophieprofessor der Freien Universität Berlin. Er ist Anthropologe und Soziologe und beschäftigt sich seit den späten 70er Jahren mit der Rolle des Sports in der Gesellschaft. Er war unter anderem Präsident der Philosophical Society for the Study of Sports und hatte einen Philosophielehrstuhl an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Auch den Fußball hat er immer wieder einer intensiven philosophischen Betrachtung unterzogen und darüber einige Bücher geschrieben, unter anderem Poetik des Fußballs. Herzlich willkommen, Gunter Gebauer.
Herr Gebauer, wie groß ist Ihre Vorfreude auf die jetzt beginnende neue Bundesliga-Saison?
Ziemlich groß. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Sommerpause so lang war. Also kommt einem natürlich immer sehr lang vor. Das macht sich dann an Sonnabendnachmittagen bemerkbar, wenn man auf die Sportschau wartet, die dann nicht kommt. Unsere Tochter sagte neulich, also eine Mitzwanzigerin, blöd, so ein Sonnabend ohne Sportschau. Damit sprach sie uns allen aus der Seele, also meiner Frau und mir. Wir gucken heute zusammen, trinken alkoholfreies Weizen dazu, falls Sie das interessiert. Es gibt so kleine Rituale. Ja, es ist sehr gut. Die beiden Frauen haben sehr viel Ahnung von Fußball und reden auch nicht so viel dabei. Das ist also sehr schön zusammen zu gucken.
Ganz gegen das Vorurteil.
Ja, natürlich. Ach, ich finde, inzwischen gibt es viele Frauen, die sehr viel Ahnung von Fußball haben. Die etwas anderes Verständnis von Fußball haben als Männer. Ich meine, da sind ja sozusagen Kalenderidioten beim Fußball. Die können sich an alles erinnern, was 1962 in der 73. Minute beim HSV gegen Eintracht Frankfurt und so weiter stattgefunden hat. Das ist phänomenal. Also ich bin ganz gut, aber lange nicht so gut wie die Spezialisten, die auch noch genau wissen, welche Torschützen wann in der ersten und zweiten Bundesliga und so weiter geschossen haben. Aber das wissen Frauen meistens so wie ein Kompendium, wissen Sie es normalerweise nicht, aber Sie haben ein sehr, sehr gutes Verständnis von Spielzügen und so weiter.
Mats Hummels, der Kapitän von Borussia Dortmund, hat vor kurzem ein Interview gegeben, in dem er sinngemäß sagte, dass viele Vereine und Spieler, Trainerverantwortliche zu viel kuschen vor Bayern München, sowohl auf dem Platz als auch verbal, also wenn die Duelle anstehen.
Also Hummels stellt es ja ab. Das ist ja sozusagen Protagonist, um wirklich mal eine freche Lippe zu riskieren gegen Bayern München, muss man sagen.
Also Mats Hummels ist ja auch jemand, der Gehör findet, weil er ein wichtiger Spieler ist, auch in der Nationalmannschaft. Ja. Inwieweit kann sowas so ein Aufweckungsmoment sein, auch für andere, dass man sagt, ja stimmt, eigentlich hat er recht, wir machen uns kleiner als wir sind?
Naja, dass man den Eindruck hat, andere machen sich unbedingt klein, kann ich als Außenstehender nicht so beurteilen. Das wissen die Insider besser. Und Hummels hat ja schon eine ganze Menge sozusagen Zoff in die Nationalmannschaft gebracht bei der EM 2012, indem er den Bayern auch intern den Kampf angesagt hat. Ob das gut war oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ich kann es von außen her nicht so gut beurteilen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass die anderen Vereine selbstbewusst gegen Bayern München auftreten. Bayern gewinnt ja manchmal sehr, sehr knapp und gewinnt oft sozusagen gegen schwächere Gegner, aber knapp in den letzten Minuten. Das liegt sicher auch mit daran, dass sich die anderen Gegner auch ein bisschen kleiner machen. Da würde ich Hummels recht geben. Jetzt nicht, was das verbale Getöse angeht, sondern sozusagen die Angst vor der Schlange, dass jetzt die große Boa kommt und in den letzten zwei, drei Minuten nochmal so richtig zubeißt. Das ist nicht ganz unberechtigt, weil Bayern natürlich auch ein hohes Selbstbewusstsein hat und eine sehr gute Kondition und in der Lage ist, ein Spiel wirklich in den letzten Spielminuten der Nachspielzeit und so weiter ja. zu entscheiden. Aber wir haben nun anhand am Beispiel von mehreren Ereignissen der letzten Monate gesehen, dass das nicht immer so klappt mit Bayern. Ja. Wir haben gesehen, dass sie gegen Dortmund verlieren, sie haben Schwächen im Elfmeterschießen, sie haben jetzt gegen Wolfsburg verloren. Und ich denke, das ist genau das Richtige, dass eine Mannschaft auftritt wie Wolfsburg mhm. mit sehr guten Spielern, die zwar zuerst, sagen wir mal, in den ersten 20 Minuten fast an die Wand gespielt wurden, aber trotzdem mit erhobenem Kopf weitergespielt haben und dann am Ende gezeigt haben, dass sie eine brillante Mannschaft sind, die in der Lage ist, auch sozusagen aus wenig Chancen ein Tor zu machen. Also ich fand das vorzüglich, wie sie es gemacht haben. Es war nicht ganz so überlegen wie beim Rückspiel in Wolfsburg zu Beginn der Rückrunde im Winter. Das war ja überragend geradezu, was sie da geboten haben. Beziehungsweise Bayern war ja wirklich schwach und man muss schon fast sagen unbedarft gegen die Konterschläge der Wolfsburger. Aber das ist wahrscheinlich das Mittel, mit dem man die Bayern knacken kann. Sehr guter Einzelspieler, ein vorzügliches Zusammenspiel, einen sehr guten Trainer, der in der Lage ist, das Spiel gut zu analysieren und eine Mannschaft, die so viel Selbstbewusstsein hat, dass sie bis zur letzten Minute an sich glaubt. Und dann zum Beispiel eben im Elfmeterschießen darauf baut, dass die Bayern auch Schnitzer machen, wie wir gesehen haben.
Glauben Sie denn, dass die nächste Saison spannender wird als die letzte?
Sieht so aus im Augenblick.
Also im Titelkampf vor allem, Abstieg war ja...
Klar, spannend. Ich denke mal, Dortmund wird sich wieder rühren. Die werden ja nicht wieder solche katastrophale Hinrunde haben wie in der letzten Saison. Das ist ja praktisch sicher. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, dass es so schief gegangen ist. Damit war Bayern den Hauptkonkurrenten los. Wolfsburg hat sich vorzüglich gemacht. Sie haben einen ausgezeichneten Trainer mit Dieter Hecking. Sie haben einen der besten Einzelspieler, wenn nicht sogar im Augenblick sogar den besten Einzelspieler mit De Bruyne. Sie haben Vollstrecker, mehrere gleich. Sie haben eine klasse Abwehr. Also da kommt viel zusammen. Und es gibt vielleicht andere Mannschaften, von denen wir im Augenblick noch nicht genau wissen, wie sie sich im Laufe der Saison machen. Aber so sicher sind die Bayern auch nicht.
Jetzt wünschen sich ja viele Fußballfans, dass eben die Bayern nicht so voraneilen, sondern dass es einen Konkurrenten gibt, einen ernstzunehmenden. Das könnte Wolfsburg sein. Mhm. Jetzt wird ja gerade Wolfsburg auch oft vorgeworfen, dass sie so ein Plastikclub seien. Wie verfolgen Sie denn diese Debatte um Traditionsvereine und die sogenannten Plastikclubs?
Das sehe ich ein bisschen entspannter. Also ich bin jetzt kein Fundamentalfan und der Meinung, dass ein Verein, auf dessen Trikot 1899 steht, wirklich von 1899 ist. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so wichtig. Im Augenblick spielen ganz andere Faktoren eine Rolle und der Hauptfaktor ist Geld und der zweite Hauptfaktor ist Know-how und der dritte ist gute Einkäufe. Und daran sind alle Vereine interessiert, ob das Plastikclub ist oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig. Wir können ja mal kurz gucken, was mit dem Plastikclub los ist. Wolfsburg ist ein alter Verein, der hat früher schon in der Oberliga Nord gespielt. Ich erinnere mich an Spiele auf dem Holsteinplatz in Kiel, wo Wolfsburg aufgelaufen ist und es war immer eine ordentliche Mannschaft, nie eine brillante und großartige Mannschaft, hatte immer den Ruch eines Werksclubs, hat man nie richtig gemocht. Auch deswegen schon, weil sie keine richtigen guten Fans haben. Fans von Wolfsburg, ich will sie jetzt nicht schlecht machen, aber es ist kein enthusiastischer, keine enthusiastische Masse wie bei anderen Vereinen. Da passiert nicht sehr viel. Sie sind auch nicht einfallsreich. Sie haben auch ziemlich langweilige Sprüche drauf und so weiter. Also da passiert ja nicht viel. Man hat so das Gefühl, das sind die Vorarbeiter vom Band und die kriegen dann frei, um den Verein zu begleiten. Also Sie merken, ich fahre jetzt auch schon in dieses in das Schema, das also es ist ein bisschen selbstironisch, wie ich jetzt spreche. Ja. Aber was entscheidend ist, ist ja, ist das eine Mannschaft, die nicht nur durch Zusammenkäufe zustande gekommen ist. Das würde ich für einen Plastikclub halten und das gefällt auch nicht. Obwohl, das muss man auch erstmal schaffen, mit viel Geld eine funktionierende Mannschaft zusammenzukaufen. Das ist ja schon fast eine Kunst. Sondern es ist eine Mannschaft, die gut gewachsen ist, aufgebaut worden ist, vom Trainer her, vom Management her. Das dürfen wir nicht vergessen, das Management ist auch vorzüglich in Wolfsburg, sich aufgebaut hat. Andere Vereine sind ja auch gnadenlos im Zusammenkaufen. Dortmund kritisiert immer Bayern, aber sie selber machen genau dasselbe, indem sie andere Vereine plündern. Also Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, also gibt es überhaupt keine Probleme für. Gibt es überhaupt keine Probleme für Dortmund. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hoffenheim hat sich klug aufgebaut, hat einen sehr guten Trainer verpflichtet, hat eine fantastische Nachwuchsarbeit aufgebaut. Und kann man sagen, das ist das Geld von einem Millionär. Ja, und irgendwoher muss das Geld kommen. Das Geld aus anderen Quellen ist auch oft nicht besonders feines Geld. Das ist jetzt nicht der Punkt. Es gibt Ein Punkt, der mich stören würde, das ist, wenn ein Investor aus den Golfstaaten kommt und mit einer halben Milliarde locken würde, wie es in der englischen Premier League ab und zu mal passiert oder auch in Frankreich, und dann wirklich mit wahnsinnig viel Geld oder ein Oligarch eben, auch wieder England, eine Mannschaft zusammenkauft, einen guten Trainer und dann versucht, irgendwie Erfolg zu haben. Meistens klappt das ja nicht so richtig. Alle anderen Vereine haben ja Aufbauarbeit gemacht. Und wenn ein Verein wie Ingolstadt einen Durchmarsch macht von der vierten Liga in die erste, dann muss man sagen, was steckt dahinter? Da steckt ein klasse Management dahinter, ein vorzüglicher Trainer, eine großartige Aufbauarbeit, natürlich auch Geld. Ja gut, das Geld ist aber gut angewendet. Jetzt wüsste ich nicht, was ich gegen eine gute Verwendung von Geld durch einen klugen Sponsor haben sollte, im Unterschied zu, was weiß ich, Schalke 04 mit Gazprom im Hintergrund. Das ist ja nicht unbedingt der sympathischste Geldgeber in der Bundesliga. Mhm. Und ein Management, bei dem man sich manchmal fragen muss, ob sie nicht wie oft in der Vereinsgeschichte von allen guten Geistern verlassen sind.
Mhm. Ja. Sie sagten jetzt, Sie haben jetzt als Beispiele für die sogenannten Plastikclubs Wolfsburg genannt und Hoffenheim. Mhm. In Hoffenheim hat man ja vor 6, 7 Jahren, als die plötzlich so wie Phoenix aus der Asche in der ersten Liga ja auch auftauchten und zumindest eine Zeit lang, ich glaube bis zur Halbserie um die Meisterschaft ja mitspielten, haben die sich ja versucht zumindest so darzustellen, eben mit dieser guten Jugendarbeit und wir versuchen Talente aus der Region hochzubringen und in die erste Mannschaft. Und das ist zumindest damals erstmal gescheitert und plötzlich kamen teure Einkäufe dazu. Man sieht auch jetzt, dass viele Spieler von außen geholt werden, auch gestandene Spieler.
Es ist ungeheuer schwer, junge Talente so weit zu bringen, dass sie in der ersten Bundesliga Fuß fassen können. Ja. Das weiß man. Man muss einfach mal den Weg von den U21 oder selbst U23 Spielern sich angucken und mal schauen, wie viele aus der Nationalmannschaft dann letzten Endes einen Stammplatz beim ersten Bundesliga-Club haben. Das sind ganz wenige. Ja. Da gibt es auch Zahlen, die sind erschütternd gering. Da kann man jetzt nicht annehmen, dass wenn man einen Stall voller junger Talente hat, dass die von heute auf morgen in der ersten Bundesliga Bestand haben. Mhm. Vor allem mit 11 neuen Spielern, das geht ja wohl nicht. Sondern der Mix macht es natürlich. Man muss ein Gerüst haben von erfahrenen Spielern. Die kriegt man nicht aus der eigenen Nachwuchstruppe, sondern das muss man zwangsläufig einkaufen. Mhm. Und dann kann man auffüllen durch hoffnungsvolle Talente und versuchen und hoffen, dass sie den Weg zu einem Stammplatz wirklich schaffen. Ich würde auch nicht sagen, das scheitert einfach so, sondern es ist ein enorm schwieriger Weg, weil Spieler ja noch nicht mit 20 meistens, von Ausnahmen abgesehen, die großen Hoffnungsträger sind, sondern werden 23, wenn sie vernünftige Spieler sind mit einem normalen Gang eines talentierten Spielers. Vorher ist damit nicht fest zu rechnen. Die werden dann ab und zu eingesetzt und auch noch etwas geschont. Außerdem bringen sie nicht regelmäßig eine sehr gute Leistung. Also das liegt, glaube ich, mit im Fußball, dass man nicht mit einer Nachwuchsmannschaft von heute auf morgen kommen kann.
Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu Wolfsburg, weil Sie auch sagten, gutes Management, guter Trainer, das braucht man auch, um eine Mannschaft zu formen, auch wenn die Spieler noch so gut sind. Nichtsdestotrotz sieht man ja, aber auch mit dem Einstieg von Klaus Allofs vor 3 Jahren oder in dem Dreh, dass sich dann da was getan hat, dass eben auch VW da nochmal überlegt hat, eine Schippe draufzulegen, auch finanziell. Und jetzt gab es also die Vizemeisterschaft, dann gab es den DFB-Pokalsieg und jetzt Supercup ist jetzt vom Titel her nicht unbedingt
nicht bedeutend, aber
hat nicht das Renommee, aber haben immerhin Bayern München geschlagen. Mhm. Es gibt diesen alten Satz, Geld schießt Tore?
Kann man nicht so sagen. Geld hilft Tore schießen, würde ich sagen. Also ohne Geld kriegt man nur nicht einen Superclub hin. Ganz ordentlichen Club kann man hinbekommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Manager von Mainz 05 gehört, am Freitag beim FAZ-Forum. Das ist ein sehr kluger Mann, der gesagt hat, wir hoffen darauf, dass wir da etwa bleiben, wo wir jetzt sind, vielleicht 2 Plätze höher, aber nicht höher. Weil da können wir nicht mehr mithalten. Wenn wir dann höher steigen, dann werden unsere Spieler immer begehrter. Die werden uns weggekauft oder wir müssen immer mehr Geld ausgeben. Ja. Das Geld haben wir nicht. Wir haben keinen großen Geldgeber. Der größte Geldgeber in Mainz ist die Glasschott AG. Zweitgrößter sind die Stadtwerke. Also woher wollen Sie das Geld kriegen? Mhm. Sie müssen das meiste Geld selbst generieren. Und da haben Sie ein Budget, das im Verhältnis zu dem der ganz großen Clubs sehr, sehr armselig ist. Aber das macht dir nichts aus, weil sie sagen, wir schaffen das mit dem, wir haben sehr guten Nachwuchs, wir haben ein gutes Händchen beim Einkauf von Spielern, wir bringen die Spieler raus, wir verkaufen sie wieder und gewinnen dann an jedem Spieler 10 Millionen oder 20 Millionen. Dann haben wir wieder Geld, um weiterzumachen. Was wir am meisten fürchten, ist die Blase. Das heißt, wenn wir zu hoch steigen und zu viel Begehrlichkeiten wecken und wir unsere Spieler zu hoch bezahlen müssen, dann können wir das nicht machen. Würden wir das machen und würden im Jahr drauf oder zwei Jahre drauf wieder weit nach unten fallen oder möglicherweise absteigen, dann sind wir erledigt. Ja. Und genauso hat der Manager von Freiburg argumentiert. Dem macht der Abstieg im Augenblick nicht so viel aus. Der hat zwar nur das halbe Budget im Verhältnis zum Vorjahr, aber der kommt im Augenblick auch mit dem halben Budget aus, weil er vorsichtig Haushalt betreibt und immer darauf achtet, dass er auch möglicherweise Geld für einen Abstieg in der Tasche hat. Und so passiert es ja auch im Augenblick. Zum Glück starten sie jetzt auch wieder sehr schön. Man kann sehen, der Verein ist nicht an der Seele geschädigt durch den Abstieg, sondern ist gesund geblieben. Ja. Also das Geld kommt darauf an, wie es verwaltet wird. Man kann mit wenig Geld, aus wenig Geld etwas mehr Geld machen, wie Mainz und Freiburg und ähnliche Vereine. Ingolstadt argumentiert übrigens ähnlich. Ja. Allerdings hat Ingolstadt dann nun noch ein Geldgeber. Und wenn das noch dazu kommt, was Freiburg und Mainz nicht hat, wenn jetzt bei dieser klugen Politik des Haushaltens noch ein potenter Geldgeber dazu kommt und dann sagt, jetzt kaufen wir mal ein paar richtig gute Spieler dazu und stabilisieren das ganze Budget und fangen euch auf, wenn ihr weniger einnehmen solltet. Unter den Bedingungen kann der Verein natürlich besser spielen als die Vereine, die keinen Geldgeber haben. So würde ich argumentieren. Und Bayern hat es ja gezeigt im Grunde genommen. Bayern ist ja nicht als reicher Club auf die Welt gekommen, sondern sie haben eben unter Hoeneß jahrzehntelang sehr gut gewirtschaftet. Es wurde ja sogar lächerlich gemacht, dass die, was weiß ich, ein Tagesgeldkonto hätten und ähnliches. Also praktisch lausige Zinsen und so weiter. Aber auf der anderen Seite Geld, das nicht abgestürzt ist, das nicht irgendwo an der Börse verjubelt worden ist, sondern das solide, aber sehr bescheiden angelegt worden ist. Genauso wie sie lange Zeit bescheidene Einkäufe gemacht haben. Jetzt sieht die Sache ein kleines bisschen anders aus. Jetzt wollen sie ganz, ganz oben mitspielen und sind wohl der Meinung, sie müssten mithalten mit Real Madrid und Barcelona und den englischen Clubs. Das geht wohl im Augenblick noch, aber eine solche Taktik kann sich in Deutschland wirklich nur Bayern erlauben.
Aber das ist ja so kennzeichnend für Bayern auch, dass es sich wie ein Unternehmen verhält, das immer wachsen muss. Und da gibt es ja dann so eine Zweiklassengesellschaft natürlich in der Bundesliga, der Vereine, die eben denken, immer größer und der, die gar nicht wachsen wollen oder können. Das ist doch für die auch frustrierend irgendwie.
Na, das Komische war eben bei dieser Veranstaltung, wo also die entscheidenden Leute auch geredet haben, dass es für die überhaupt nicht frustrierend war, sondern für die war das so ein Glück, dass wir es schaffen. Wir sind im Mittelfeld, die anderen sind jetzt abgestiegen, aber schaffen ja hoffentlich den Wiederaufstieg. Wir sind sozusagen bei den ganz Großen irgendwie mit dabei. Wir kriegen auch wieder ordentlich Fernsehgelder. Wenn wir Glück haben, kommen wir mal in die Europa League und haben ein paar richtig attraktive Spiele und gewinnen vielleicht auch mal irgendwo etwas. Natürlich nicht die ganz großen Cups, aber so irgendwas Kleineres. Oder kommen ganz weit im DFB-Pokal, wenn sie Glück haben, vielleicht irgendwann mal ins Endspiel. Das sind natürlich Dinge, die für so ein Mittelklasse, kann man noch nicht mal sagen, für einen kleinen Club ja etwas sehr Gratifizierendes. Und was die sagen ist, unser größtes Glück ist, dass wir unser eigenes Stadion gebaut haben und es finanzieren können. Das haben beide, Freiburg und Mainz 05, gesagt. Mainz 05 hat weitgehend das Stadion abbezahlt. Freiburg hat einen Finanzplan, der sehr solide aussieht, sodass sie das also mit etwas Hilfe von der Stadt auch schaffen können. Und darauf sind sie ungeheuer stolz. Das kann man aber auch sein, wenn ein Club sein eigenes Stadion hat, seine Nachwuchsarbeit, die vorzüglich ist und eine gute Mannschaft in der Bundesliga und jetzt wie Mainz 05 und vielleicht auch Ingolstadt nicht unbedingt mit Abstieg rechnen muss.
Sie sagten jetzt, Christian Heidel von Mainz, der Manager, dass der sagte, sie möchten nicht zu weit nach oben klettern. Im Prinzip ein abschreckendes Beispiel ist doch Freiburg gewesen, die vor zwei Jahren in die Europa League gekommen sind, dann die besten Spieler abgeben mussten, danach nochmal sich eine Saison mühsam in der Liga halten konnten und dann jetzt doch abgestiegen sind.
Ja, aber sie sind durch Pech abgestiegen, muss man sagen. Sie hätten auch ganz gut drinbleiben können.
Ja, gut, aber es ist halt nicht so, dass sie sich im Mittelfeld halten konnten, sondern sie hatten einen Ausreißer, sind Fünfter oder Vierter sogar geworden.
Ja.
Danach direkt wieder zwei Spielzeiten gegen den Abstieg. Also von daher nochmal dieses, was Jenny eben sagte, das ist doch unbefriedigend. Also dass man vielleicht sogar eben Gefahr läuft. Vergangene Saison hat es gezeigt, die halbe Liga steckte im Abstiegskampf und
Ja.
Einen Platz weiter ging es schon wieder um die Europa League.
Das ist aber eine spannende Situation gewesen, das kann man wohl nicht anders sagen. Ja. Für die Liga war es oben uninteressant, aber unten war es wahnsinnig spannend. Ja. Also insgesamt war für Spannung gesorgt. Man muss das Ganze halt sehen und dann kann man sagen, unten hat es richtig getobt und war erregend. Also das Beispiel Freiburg zeigt ja, die sind zu hoch geklettert, haben sich übernommen. Die Spieler haben sehr gute Spieler gehabt und das ist einerseits natürlich großartig für solche Mannschaft, andererseits wissen sie, nach 2 Jahren sind sie wieder los, weil sie nicht halten können und damit rechnen die auch, so wie Heidel zum Beispiel, dass er sagt, sehr guten Spieler, da wissen wir auch, wenn die ziehen natürlich enorm Begehrlichkeiten auf sich, die sind wir innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder los. Die können wir nicht halten. Wollten wir das, dann müssten wir das halbe Budget für diese Spieler zur Verfügung stellen. Das können wir nicht. Die Bundesliga ist, wie der Geschäftsführer mit Stolz verkündet, die reichste und solideste Liga der Welt. Hat einen enormen Umsatz, ist die zweitumsatzstärkste der Welt. Und wenn da eine Kleinstadt sozusagen mitspielen kann, dann ist es aus der Sicht der Kleinstadt schon was Großartiges. Mhm. Wir können nicht erwarten, dass alle so großartig mitspielen. Ich glaube, das Problem sind dann eher Mannschaften wie Hertha BSC. Mhm. Warum hat Berlin einen Verein, der entweder abgestiegen ist oder kurz vorm Abstieg steht?
Mhm. Geben Sie uns die Antwort.
Bitte. Ja, warum? Fragen Sie mal den Manager. Was passiert da? Wir haben gesehen, die Trainer kegeln raus. Die Spieler können entweder nicht gehalten werden, es werden die falschen Spieler eingekauft. Wann hat Berlin es geschafft, richtig erstklassige Spieler einzukaufen? Wann hat der Manager es hinbekommen, eine super Mannschaft zusammenzustellen? Wie wird da gehaushaltet? Also Hertha ist ein schwieriger Club, muss man sagen. Sie haben natürlich auch noch ein bisschen verbrannte Finger von früher. Das war ja früher immer ein Verein, der weit über seine Verhältnisse gelebt
hat. Hohe Verschuldung unter Dieter Hoeneß. Konsolidierung, die sie hinbekommen haben, immerhin.
Ja, aber auf Kosten der Qualität, muss man leider sagen. Ne? Mhm. So dass man entweder keine tollen Spieler eingekauft hat und die guten Spieler wurden dann wieder verkauft. Oder es waren erstklassige Spieler, die man nicht verkaufen wollte eigentlich, aber die aus disziplinarischen Gründen dann verscherbelt wurden. Wo ich sagen würde, dann nehme ich doch lieber einen schwierigen Menschen, der aber grundsätzlich in der 90. Minute doch das entscheidende Tor schießt. Mhm. Ne?
Fußball definiert sich vom Fantum über Emotionen. Wir hatten über die Plastikclubs der ersten Liga schon gesprochen. Es gibt ja einen in der zweiten Liga, dem wahnsinnig viel offener Hass entgegenschlägt, nämlich RB Leipzig, also Rasenballsport Leipzig. Dahinter steckt Red Bull. Wie ordnen Sie das ein, dieser blanke Hass, der ja alles übertrifft, was man kennt, so von Emotionalität aus Derbys? Da gibt es auch Anfeindungen, die tief unter der Gürtellinie liegen. Aber alles, was RB Leipzig entgegenschlägt, scheint noch eine Stufe höher zu liegen.
Ich glaube, es gibt im Augenblick so einen ganz großen Bruch im Fußball. Mhm. Also der traditionelle Fußball scheint mir, wenn man die Verantwortlichen der großen Clubs und der Bundesliga und der Journalisten, die sich gut auskennen, hört, weitgehend ans Ende gekommen zu sein. Wir haben wirklich eine Art Kulturbruch, der jetzt deutlich sichtbar wird. Es ist Fußball im Wesentlichen zu einem Unternehmen geworden, das zwar irgendwo noch Traditionsreste hat, mit Tradition kann man auch wieder natürlich Geld verdienen. Tradition dient dann so als Mythosverbrämung zum besseren Verkauf, aber in Wirklichkeit wird das auch nicht geachtet. Wir werden auch sehen, dass die Fans immer weniger zu sagen haben. Wir werden sehen, dass die Anspielzeiten, egal was die Fans an Protesten vorbringen werden, gestaffelt werden. Also so, dass wir wahrscheinlich 6, 7 Anspielzeiten haben werden. Wir sehen es auch schon an der Vermarktung der Bundesliga, wie das funktioniert. Es geht in erster Linie darum, Geld zu generieren und nochmal Geld zu generieren. Mhm. Das ist das A und O. Und die Leute, die in verantwortlicher Position sind und die darum sind, die Ideengeber und die Manager und die Banker und so weiter, Geldgeber, denken nur an eins, wir müssen ganz viel Geld draus machen. Der Grund liegt daran, dass der Takt aus England vorgegeben wird. Ja. Da kann man machen, was man will. Das wird ein eiserner Zwang werden, der durch dieses viele Geld, das die Premier League in England bekommt, ausgeübt wird. Und das sieht man einfach daran, dass die Manager in Deutschland alle jetzt 1 Schritt, 2 Schritte weiter sind und nur daran denken, welche Geldquellen sie jetzt erfinden können, wo sie neue Möglichkeiten generieren können, um Geld zu erhalten. Und wenn man sich den Liga-Präsidenten anhört, Herrn Seifert, dann ist das ein sehr cleverer und enorm geschäftstüchtiger, ausgeschlafener Mann. Meine Bewunderung. der als Geschäftsmann auftritt, für den der Rest eigentlich nicht zählt, sodass man sagen kann, diese ganze Vergangenheitsschau im Fußball, so liebenswert sie ist und so sehr wir sie mögen auch als Fans, interessiert die Leute, die den Fußball kommerziell nicht nur begleiten, sondern kommerziell organisieren und in die Zukunft führen, überhaupt nicht mehr. Mhm. Und insofern habe ich den Eindruck, dass mit RB Leipzig sozusagen der Avantgarde-Verein da ist, von einem extrem geschäftstüchtigen, unglaublich erfolgreichen Manager, der weiß, wie man es macht und der mit Mitteln arbeitet, die wirklich nicht mehr fußballspezifisch sind, aber hat es in anderen Sportarten ja auch gezeigt, dass man von einer Brause ausgehend zum reichsten Mann Österreichs werden kann und alle möglichen Dinge zusammenmixt, ein Medienimperium in Salzburg, ein Organisationsimperium für Freizeitsportarten, das ist liebenswert ausgedrückt jetzt von mir, also sagen wir mal halsbrecherischen, Risiko-Wagnis-Sportarten, gelegentlich ein paar Tote in seinen Sportdisziplinen, auf der Suche nach Thrill, nach Popularität, nach Aufmerksamkeit, ob das nun Formel 1 ist, ob das die verschiedenen Bergsportarten sind, die teilweise eben lebensgefährlich sind und ähnliches. Der Mann hat ein Händchen dafür, hat einen Blick dafür, wo die Möglichkeiten liegen. Aber diese Möglichkeiten liegen nicht auf dem Weg des klassischen Sports. Das ist sicher, wenn ich übertreiben will. Aber versuchen, der Bundesliga zu zeigen, wie man es macht. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass er scheitert und dass er sich die Hände verbrennt und dann sich zurückzieht. Aber ich nehme mal an, das wird nicht der Fall sein. Außerdem ist das, müssen wir das auch nicht nur an Herrn Mateschitz aus Salzburg festmachen, weil das ist ein cleverer Typ, der die Zukunft repräsentiert. Die anderen denken ja so ähnlich wie er. Bloß er ist immer noch einen Schritt weiter als die anderen. Weil er Dinge zusammenbringt, die andere nicht zusammengebracht haben bis jetzt. Nämlich Event, Thrill, Gefahr, Weltereignisse wie der Absprung von Felix Sturm und ähnlichen Geschichten.
Baumgartner.
Felix Sturm geht aufs Altental jetzt her. Also der Dinge zusammenbringt, die man bis jetzt nicht zusammengedacht hat, wie eben auch diesen Absprung von Felix Baumgartner und ähnlichen Dingen. Hauptsache spektakulär und Hauptsache man gewinnt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und das zahlt sich aus.
Und wieso hat er den Fußball da auch gewählt? Weil der sowieso schon große Aufmerksamkeit hat oder bietet er sich besonders an?
Das ist die Nationalsportart. Das heißt also, wer im Fußball es fertig bringt, neue Schrauben einzudrehen und den Fußball neu zu organisieren und anders zusammenzubauen, als er bis jetzt war, der kann wahrscheinlich noch viel mehr Geld im Fußball verdienen als durch den einmaligen Absprung aus der Stratosphäre.
Und wo war jetzt der Punkt, wo die Fußballvereine in die Richtung abgebogen sind? Also Unternehmen waren es ja wahrscheinlich schon immer, aber dass dieses Wachstum und international nicht zurückbleiben, dass das so an Bedeutung gewann, wann fing das an?
Das hat sich allmählich ergeben durch den immer größeren und stärkeren finanziellen Einstieg der Fernsehanstalten. Man braucht sich ja nur anzugucken, wie rasant die Übertragungsrechte, die Kosten der Übertragungsrechte in die Höhe gesprungen sind und an der Fähigkeit der Fußballmanager, sich weitere Quellen zu erschließen. Durch Werbung, durch Trikotsponsor, durch Sponsoring der Arenen, durch zusätzliche Veranstaltungen, natürlich durch Merchandising, auch ein großer Faktor. Dadurch, dass jetzt neue Märkte erschlossen werden, das ist ja der neue Run, die Mannschaften fahren nach Fernost. Warum sind die in China? Weil sie sich sagen, da ist ein Markt von schätzungsweise 300, 400 Millionen potenziellen Fußballfans, die alle spielen wollen. Der Vorsitzende, der große Vorsitzende, hätte ich beinahe gesagt, ist jetzt ein fußballbegeisterter Politiker, der wie das Magazin der Süddeutschen Zeitung etwas ironisch gezeigt hat in einem Beitrag, daran arbeiten lässt, China auf absehbare Zeit zum Weltmeister im Fußball zu machen. Mhm. Da passiert natürlich noch sehr viel, schätze ich. Wird noch viel Wasser den Yangtze runterfließen, bis das soweit sein wird. Aber allein die Tatsache, dass die Chinesen sich jetzt auf einem großen Stil engagieren, bedeutet, da ist Geld. Das bedeutet einmal Übertragungsrechte für China, für die Bundesliga, beziehungsweise, wo es sehr, sehr gut läuft, Premier League. Bundesliga läuft sehr wenig bis jetzt. Premier League hat, ich glaube, einen Faktor 8. Die verdienen 8-mal mehr in China als die Bundesliga. Mhm. Die Bundesliga kommt dann als Zweite hinterher, aber wie gesagt, mit einem unglaublichen Rückstand. Und daran arbeiten die natürlich. Deswegen wird Bayern München hingeschickt, deswegen fahren auch andere Mannschaften hin. Und Seifert sagte bei der öffentlichen Veranstaltung, sie zahlen den Vereinen, die bereit sind, durch China eine Tour zu machen, eine Werbetour für den deutschen Fußball, zahlen sie Zuschüsse. Mhm. Das heißt, es können jetzt auch kleine Erstliga- und kleine Zweitliga-Clubs losfahren. Dann kriegen sie von der DFL, der Deutschen Fußballliga, Geld, damit sie Werbung für den deutschen Fußball machen. Mhm. Aber die haben sozusagen begriffen, wo das Geld liegt jetzt. Das bedeutet ja einmal Übertragungsrechte, das bedeutet Verkauf aller möglichen Artikel um die Bundesliga herum. Ja. Das bedeutet natürlich auch Beteiligung an innerchinesischen Meisterschaften und Spielen und so weiter. Merchandising durch Fanartikel. Die Chinesen sind offenbar sehr daran interessiert, solche Sachen zu kaufen. Mhm. Und die Mittelschicht in China, die sich ja entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, hat so viel Geld inzwischen, dass sie sich daran sehr stark beteiligt. Dann haben wir, Korea ist ja schon seit langer Zeit dabei, Japan. Japan ist auch ein interessantes Land, weil da Fußball bis heute nicht so richtig Fuß gefasst hat. Da dominiert Baseball. Aber für Fußball gibt es eben inzwischen ein immer größer werdendes Interesse, weil Fußball auch sehr stark die weibliche Bevölkerung anspricht. Mhm. Also da hat man auch noch ein gewaltiges Potenzial, denke ich.
Auch in China und in anderen Teilen der Welt live dabei sein kann, wenn die Clubs spielen. Mhm. Auch deshalb wird diskutiert über verschiedene Anstoßzeiten. Genau. Sie haben es schon angesprochen, die englische Premier League hat auch das vorgemacht und dadurch ja extrem gewonnen. Für die nächsten 3 Spielzeiten gibt es an TV-Geldern knapp 7 Milliarden Euro umgerechnet für die Vereine der Premier League. Da muss sich die Bundesliga und müssen sich natürlich auch andere Ligen tatsächlich ja was einfallen lassen. Glauben Sie, dass der neue TV-Vertrag für Deutschland, für die Bundesliga, wird jetzt im kommenden Frühjahr vergeben? Also einfach mehr Anstoßzeiten zu generieren, damit man mehr Geld einnimmt?
Das ist ein Mittel. Das darf man ja nicht gering schätzen. Mhm. Wenn die Spiele sozusagen gespreizt werden, die Anpfiffzeiten, Anschlusszeiten, gibt es mehr Beteiligung. Dann ist es auch möglich, mehr Spiele live mitzuverfolgen. Das bedeutet natürlich, dass man mehr Geld dafür nehmen kann. Also das ist schon mal ein Faktor und der wird so ernst genommen, dass man natürlich daran arbeitet. Es gibt auch schon ein Schema, das vorgeführt wurde in Frankfurt, ich glaube in 5, 6 Anspielzeiten. Das wird kommen, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Mhm. Was dann versucht wird, zusätzlich zu verkaufen, sind elektronische Angebote, also zum Beispiel die ganzen Dinge, die man sich dann nebenbei herunterladen kann beim Spiel, also die Laufgeschwindigkeiten, die Ballgeschwindigkeiten, die Zahl der Versuche, inzwischen auch Wärmemessverfahren, die möglich sind, um dann irgendwelche Highlights an Aktivitäten zu messen und Ähnliches. Es sind sehr viele einfallsreiche Dinge unterwegs. Ja. Und es gibt Leute, die in der Bundesliga einreden wollen. Bis jetzt gibt es aber noch sehr viel störrische Gegenwehr, dass die Zukunft darin besteht, dass der Fan auf der Tribüne sitzt, beziehungsweise in der Stehplatzkurve steht und gleichzeitig auf seinem Handy nicht nur die anderen Spiele mitverfolgt, sondern alle möglichen elektronischen Daten sich reinholt, Tabellen und Messungen und Ergebnisse vieler Formen von analytischen Instrumenten, die jetzt eingeführt worden sind, von denen einige ganz sinnvoll sind, aber andere nicht. Also wie zum Beispiel der Ballbesitz und Ähnliches. Das wurde natürlich auch dem Vortragenden sofort entgegengehalten. Ballbesitz sehen wir ja, ist sehr, sehr wenig aussagekräftig, was die Überlegenheit in einem Spiel angeht. Nicht? Also inzwischen ist es ja so, dass viele Mannschaften, also in vielen Spielen, die unterlegene Mannschaft einen höheren Besitzanteil hat als die überlegene Mannschaft. Also ja oft auch so, dass Bälle hilflos abgespielt werden und hin und her gekickt werden und Ähnliches mit einem Kurzpassspiel. Andererseits gibt es wenig aussagekräftige Statistiken, wie zum Beispiel das Abfangen von Gegnern, so das Ausspielen von Gegnern. Wobei eben darauf hingewiesen wurde, dass die richtig guten Außenverteidiger die Bälle weiter vorne abfangen, sodass die also im Mann-gegen-Mann-Kampf nicht unbedingt die erfolgreichsten sind, aber ihr Kampfgebiet um 10 Meter weiter nach vorne verlegen und den Gegenspieler gar nicht erst am Ball kommen lassen und ähnliche Dinge. Das heißt, diese analytischen Tools, die bis jetzt entwickelt worden sind, sind alle noch nicht so gut, oder vielfach, besser gesagt, noch nicht so gut, dass man wirklich groß was damit anfangen kann. Aber die Vortragenden, die sich dafür erwärmen konnten, sind eben der Meinung, wir haben eine neue Kultur der Fans, bei Fans, die sehr stark bei den jungen Fans über Elektronik verläuft und die gewohnt sind, nun ständig irgendwelche elektronischen Daten gleichzeitig zum Spiel zu konsumieren und die dann solche Dinge aufrufen. Was dann passiert, indem der Sponsor genannt wird von der Erstellung dieser Daten und so weiter, damit wieder Werbung gemacht wird, damit eine neue Einnahmequelle erschlossen wird. Mhm.
Können Sie sich vorstellen, dass der Fan, egal ob der junge Fan oder der gesetztere Fan, diese Information tatsächlich haben will und nachfragt und vor allem während des Spiels, vielleicht sogar im Stadion nachfragt?
Also ich selber kann es von mir auf gar keinen Fall vorstellen, aber ich gehöre nur zu der alten Generation, die mit diesen elektronischen Dingen während eines Spiels sich auf gar keinen Fall den Spielgenuss und das Miterleben verderben lassen möchte. Das geht ja vielen Fußballfreunden so. Aber es wird darauf hingewiesen, dass eben die Jüngeren, die eben auch elektronischen Fußball spielen und die jetzt diesen Tag die Gamescom in Köln bevölkern, die einen irrsinnigen Erfolg hat, so weit elektronisch erzogen sind, dass sie unaufhörlich diese Daten auch abrufen wollen. Und es ist darauf hingewiesen worden, auch am Freitag wieder, dass es Spiele gegeben hat, bei denen die Fans auf ihren Geräten zum Beispiel nachgeprüft haben, als ein Elfmeter gepfiffen wurde, ob es wirklich ein Elfmeter war und sich ausgetauscht haben über Facebook und so weiter. Und wenn sie noch dabei waren, diese ganzen Daten auszutauschen und sich im Internet zu tummeln, haben sie gar nicht mitgekriegt, dass der Elfmeter inzwischen geschossen worden ist. Nicht? Dazu kann es dann eben kommen. Aber ich sagte deswegen Kulturbruch, der sich andeutet, weil ich nicht ausschließen will, dass es neue Fans gibt, die etwas anders oder deutlich anders funktionieren als die traditionellen Fans. Und dann haben wir einmal die traditionellen Fans, die vom Plastikligen reden und die dann auch, wenn es drauf ankommt, lieber zu einem Viertligaspiel hingehen, jedenfalls drohen sie es ja ständig an, und sich da freuen, vielleicht auch noch so einen Verein unterstützen oder einen eigenen Verein gründen und dann Woche für Woche dort selber spielen oder sich das angucken und meinen, damit haben sie den wirklichen Fußball. Ich glaube, das ist so eine Trotzhaltung, die man eine Zeit lang durchhalten kann. Und dann ist der große Fußball doch wieder so faszinierend, dass man zurückkommt. Mhm. Tatsache ist jedenfalls, dass durch den Druck, der von den englischen Finanzen ausgeht, jetzt so groß wird, dass die Ligen auf dem Kontinent fieberhaft überlegen, wie sie diesem Druck in irgendeiner Weise etwas entgegensetzen können. Das ist ja klar, sie können ja praktisch alle Spieler, die meisten Spieler jedenfalls, der Bundesliga einfach wegkaufen. Das dürfte ja kein Problem für sie sein.
Es ist jetzt wohl so, dass der Letzte der Premier League mehr TV-Einnahmen bekommt als der Erste der Bundesliga.
Ich glaube, viermal mehr als Bayern München. Ja, genau. Der 18. der Premier League.
Oder 20. Ich glaube, die haben
20. Oder 20. Ja, der 20. richtig. Ja. Mhm.
Sie haben ja schon vorhin, glaube ich, mal gesagt, die Fans, die kriegen auch immer weniger Einfluss, was auch irgendwie eine Folge dieses Kulturbruchs ist. Also irgendwie hat man das Gefühl, der Fan im Stadion, der da seit Jahren hingeht, guckt ein bisschen in die Röhre. Und was Sie jetzt so erzählt haben mit diesen ganzen Apps und so, was man sich nebenbei anguckt und dann mit Werbung beballert, wird der Fan ja eher wie ein Kunde behandelt als
Milchkuh,
wie ein Fan. Ja, oder so. Wie verändert sich denn das Verhältnis zwischen Verein und Fan?
Ja, das wird natürlich auf eine harte Probe gestellt im Moment, das ist klar. Also es gibt wahrscheinlich jetzt wirtschaftliche Zwänge, die eben von England ausgelöst worden sind, die die Bundesliga und ihre Vereine dazu bringen wird, rücksichtslos und gnadenlos bestimmte Dinge durchzuziehen. Also wenn ich mir angucke, wie die Verantwortlichen auftreten, wie sie reden, welche klaren Vorstellungen sie auch haben, die durchaus in ihrem Sinne sehr vernünftig sind. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur Geschäftemacherei. Es geht darum, die Bundesliga auf dem hohen Niveau zu halten, damit sie jetzt nicht abstürzt. Dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr viel Ärger mit den Fans gibt. Andererseits weiß jeder, dass ein Fußballspiel ohne Fans nichts taugt. Und das Erlebnis Fußballspiel im Stadion lebt ja davon, dass eben 20, 30, 40.000 Fans rumtoben und gewaltig Stimmung machen. Das sind ja nicht die Herren der Frankfurter Banken, die jetzt im Commerzbank-Stadion, wo diese Veranstaltung gerade stattgefunden hatte, für die große Stimmung sorgen werden. Die werden auch schreien und klatschen und aufspringen, natürlich. Aber in, wie ich sehen konnte, selbst am Morgen schon mit schwarzen Anzügen, Krawatten und schwarzen Schuhen und so weiter, da sehe ich jetzt kein riesenhaftes Erregungspotenzial. Das wird denen ja auch geradezu im Job abgezüchtet, würde ich mal meinen. Ne? Also sie brauchen auch fürs Erlebnis schon wegen emotionaler Unterkühlung den großen Fanblock und möglichst zwei Fanblocks und möglichst Fanblocks, die sich auch noch bekriegen und die sich gegenseitig anschreien und bei denen wirklich Stimmung ist. Und das ist natürlich ein Gut, mit dem die Bundesliga auch wiederum leben muss. Wenn sie das verspielen, dann ist die Stimmung raus und dann haben sie vielleicht Geld, aber sie haben laue Erlebnisse in den Stadien. Das will man auch nicht. Und das wissen die natürlich auch. Die werden sehr viel zu tun haben, um die Fans da mitzunehmen in die neue Ära.
Jetzt werden von denen, die in die Zukunft schauen und aufs Geld schauen, diejenigen, die so eher auf die Tradition gucken, so ein bisschen als Puristen abgetan, also ein bisschen belächelt, dass sie sich eben nicht den Gegebenheiten zuwenden und eben verschließen dem, was notwendig ist. Es gibt ja diese Initiative Pro 1530, also für die Samstagsanstoßzeit 15.30 Uhr. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, Ihrer Meinung nach, die Fans mitzunehmen und auch davon zu überzeugen, dass sie vielleicht künftig ein Erstligaspiel montagsabends besuchen? Dass die Gäste von den Auswärtsteams vielleicht nicht mehr die Reisen mitmachen können, weil sie arbeiten müssen. Mhm. Welche Ideen gibt es da, die Fans einzubinden?
Ja, das Interessante war eben bei dieser Veranstaltung, von der ich gesprochen habe, dass darüber überhaupt kein Gedanke geäußert wurde. Mhm. Das ist noch gar nicht so weit ins Bewusstsein gedrungen, dass wenn man so großartige Pläne hat, muss zugeben, notgedrungen solche Pläne macht, dass man dann die Fans in irgendeiner Weise überzeugen muss, dass sie das mittragen. Also ich kann ja nur so gehen, dass man darauf verweist, dass die Liga sich so entwickelt, dass sie immer mehr Geld braucht, dass dieses Geld natürlich auf der anderen Seite auch dafür verwendet wird, die Qualität zu steigern und den Eventcharakter zu verbessern. Das ist ja durchaus noch Luft nach oben, denke ich, in den Stadien. Das ist ja noch nicht alles, was da bis jetzt passiert ist. Und Traditionalisten mitzunehmen mit dem Argument, dass sich im Fußball eben im Augenblick rasant entwickelt, dass man nicht stehen bleiben kann. Mhm. Man, die Leute, die diese elektronischen Apps und so weiter verteidigen, bezeichnen natürlich die klassischen Fans als Dogmatiker und als Terroristen und Ähnliches. Also die haben eine ganz starke Sprache. Also ich wurde natürlich auch als Dogmatiker bezeichnet. Ich nehme das gerne an. Ich bin durchaus Traditionalist, weil ich denke, der Fußball hat zu viel zu verlieren. Zum Beispiel irgendetwas, was gar nicht bedacht worden ist, ist, dass die Vereine, der Fußball überhaupt, so etwas wie einen Mythos hat. Vereine haben bestimmte Mythen, es gibt die Derbys, es gibt die alten Fäden zwischen den Vereinen, es gibt die Geschichten aus den Regionen, jeder Verein steht auch für eine Region. Es gibt ungeheuer viel zu erzählen und ohne dieses Erzählen, nur mit Geld, ist das Erlebnis nicht da. Das gibt sozusagen eine Tiefe des Erlebens, was durch Erzählen, durch mythisches Erzählen zustande kommt. Und wenn man diese Mythen nicht irgendwie bedient, dann steht man mit ziemlich leeren Händen da. Dann hat man nur noch Fußball, nur noch Sport. Und das ist vielleicht etwas wenig. Ich meine, viel Sport wird in anderen Sportarten auch gezeigt. Aber Fußball hat Mythen, an denen es sind ganze Regionen beschäftigt. Und die Träger, insofern haben Sie natürlich recht mit Ihrer Frage, die Träger dieses Mythos sind ja die Fans. Und die sind ja diejenigen, die erzählen und die Fans in den Zeitungen, die Spalten füllen und die Geschichten erzählen und sich erinnern und so weiter. Das ist ja nicht etwas, was einfach nur von den Managern der Bundesliga kommt.
Es gibt ja auch diesen Vorwurf, Event-Fan zu sein, wenn man das Stadion besucht, wenn es für den Club gerade gut läuft. Oder beispielsweise hier in Berlin, wenn Bayern München und Borussia Dortmund zu Gast sind, dann ist das Olympiastadion ausverkauft, sonst so gut wie nie. Dieses Event-Fantum oder dieses generelle, diese Eventisierung wird also immer eine größere Rolle noch spielen, Ihrer Meinung nach?
Ja, sicher, denn die Events sind ja auch die, die das zusätzliche Geld bringen. Man kann sie ja nicht nur mit den Hardcore-Fans das nötige Geld aufbringen. Die Event-Fans sind ja auch diejenigen, die sich Fanartikel kaufen. Das ist ein Hardcore-Fan wird ja nicht losziehen und sich einen Schlafanzug von Bayern München anschaffen oder sowas. Wenn hat er den schon lange von seinem Vater geerbt und zieht den an oder signiert von Schweinsteiger oder sonst was. Mhm. Also das sind ja nicht die großen Käufer, das sind nicht diejenigen, die das Geld reinbringen.
Das sind wobei man die Dauerkartenbesitzer, wenn man jetzt mal so in die Ostkurve beispielsweise im Olympiastadion guckt, da hat jeder halt das Hertha-Trikot an und hat eine Hertha-Kutte und hat einen Hertha-Schal.
Ja, aber Sie sagen ja selbst, das Olympiastadion ist lange nicht voll. Mhm. Und um das voll zu kriegen, braucht man auf jeden Fall die Event-Fans. Mhm. Also insofern sind das diejenigen, die dann sozusagen das Surplus ausmachen, was man aber braucht, um die Finanzen flott zu halten. Ja. Ich glaube eben nur mit den Dauerkarteninhabern kann eigentlich nur wahrscheinlich Bayern München und Borussia Dortmund leben, mhm, schätze ich. Mhm.
Sie eben ansprachen, diese Technologisierung, also eben nicht nur mehr den Ballbesitz zu messen, sondern welche Laufwege wer wann wie in welcher Minute gemacht hat, ja, und das direkt abrufbar beispielsweise auf dem Smartphone zu haben, während das Spiel noch läuft. Ist das auch so eine Entwicklung, die sich auch auf dem Fußballplatz zeigt, weil beispielsweise auch in der Trainingsmethodik viele Trainer immer mehr auch auf wissenschaftliche Daten, mhm, zurückgreifen und auf immer mehr, also Einsatz von GPS bei Bewegungsabläufen im Training ist jetzt in der Bundesliga schon gang und gäbe. Mhm. Es gibt auch Trainer wie Thomas Schaaf, Dieter Hecking, die sagen, ich brauche das alles nicht oder nur in geringem Umfang, weil ich eigentlich als guter Trainer, mhm, sehen muss im Training, wie ist ein Spieler drauf. Oder in der Vergangenheit Otto Rehhagel, der hat auch Spieler mal eingesetzt, die in der Nacht vorher durchgesoffen haben, weil er der Meinung war, der bringt mir jetzt was in der Situation.
Einmal klappt das auch.
Das klappt auch manchmal.
Nicht zweimal, ja.
Aber ist das so eine Verwissenschaftlichung des Fußballs, die auch in der Trainingsmethodik Einzug gehalten hat?
Ja, ich sage jetzt mal was Brutales, das ist auch höchste Zeit. Wenn man die Trainingsmethoden des Fußballs und die Qualität der trainingswissenschaftlichen Kenntnisse von durchschnittlichen Trainern in der Bundesliga nimmt, dann hinken die weit hinter Volleyball, Wasserball,
Basketball
natürlich, ja. Basketball natürlich, weit zurück. Mhm. Und nun kann man sehen, dass in den anderen Sportarten der Einsatz von Big Data, wie das heute ja so gerne genannt wird, und elektronischen Analysemethoden sich durchaus positiv auswirken. Das ist ja nicht so, dass die einem im Wege stehen. Die Frage ist, wie werden die eingesetzt? Der Trend kommt in erster Linie aus den USA, aus American Football, das ja extrem verwissenschaftlicht ist und dort auch mit ganz großem Erfolg eingesetzt wird. Mhm. Klinsmann hat eine Menge davon mitgebracht, hat in Deutschland erstmal gesagt, hört mal, es gibt da auch ein paar Methoden, da kann man Rechner einsetzen und man kann Fitnesstrainer mit ganz anderen Übungen einsetzen, man kann bestimmte Sachen machen, die habt ihr vorher noch nicht gemacht. Und dann wurde ein bisschen verspottet mit dem Gummitwist-Übung und so weiter. Inzwischen machen sie es alle. Völlig zu Recht, weil natürlich trainingswissenschaftlich sich enorm viel getan hat, was aber im Fußball nicht immer angekommen ist. Mhm. Es gibt einige Vereine, die haben durchaus Analytiker in ihren Reihen und setzt sich auch durch. Borussia Dortmund hat jetzt einen eingestellt, hat einen Koch entlassen, und der vorher Pizza bestellt hat, habe ich gehört, und hat einen Analytiker eingestellt. Das ist zum Beispiel eine gute Maßnahme, glaube ich. Ja. Man muss gucken, wie diese Methoden und welche Methoden eingesetzt werden. Es gibt sicher Methoden, die man mit großem Erfolg einsetzen kann, um Taktik zu trainieren und Schwachstellen in der Mannschaft zu analysieren. Das kann man sicher mit elektronischen Analyseverfahren besser, mhm, als mit Videoanalysen, auch mit GPS-Messungen und ähnlichen Sachen. Es hat natürlich wenig Zweck, einfach nur Daten zu sammeln. Mhm. Und im Augenblick ist der Stand der, dass man Daten sammelt wie verrückt und unter dem Stichwort Big Data erstmal alles sammelt und sich jetzt fragt, das war im Übrigen Frankfurt auch eines der großen Themen, Big Data und jetzt was tun, um daraus Smart Data zu machen. Mhm. Es gab keine Antwort. Das ist die große Frage, wie man jetzt Fußball so analysieren kann, dass man daraus sprechende, aufschlussgebende Daten gewinnen kann. Tatsache ist, es gibt solche Methoden. Okay. Und man kann sehr viel davon verwenden. Aber man braucht natürlich Leute, die in der Lage sind, das zu können. Muss also zum Beispiel auch wissen, wie Muskelarbeit während eines Fußballspiels funktioniert. Da waren die Engländer schon sehr früh viel weiter als die Bundesliga. Die Bundesliga hat Waldlauf gemacht und Dauerlauf. Das ist nun das, was man auf dem Fußballplatz gar nicht braucht. Die englische Premier League hat Trainingswissenschaftler engagiert, die ihnen gezeigt haben, welche spezielle Muskelarbeit beim Fußball nötig ist. Das gibt es die kurzen Antritte oder auch mal längere Antritte, dann kleine Ruhepausen, dann wieder traben, dann wieder Antritte. Das heißt, das ist eine ganz andere Arbeit, als wenn ich einem Fußballspieler verordne, er muss mal einen 10.000 Meter Lauf machen. Das bringt eigentlich gar nichts. Das ist vielleicht für Grundfitness in einer Rehabilitation ganz vernünftig, sowas zu machen.
Felix Magath, Gedächtnisschule.
Ja, natürlich. Medizinball werfen und ähnliches. Ist gut, so ist das nicht. Also um die Rückenmuskulatur zu stärken, aber es gibt modernere Methoden. Ja. Und man muss vor allen Dingen wissen, welche Muskelgruppen man wie verbessert. Das kann man natürlich. Beim Fußball wird ja nicht der gesamte Körper eingesetzt. Man sieht es ja jetzt schon an der Statur der erfolgreichen Fußballer. Man sucht ja jetzt nicht mehr die langbeinigen, großen, hohen Fußballer, sondern eher die, Volker Finke sagt das neulich mal in einer öffentlichen Diskussion mit mir, die Leute mit dem niedrigen Schwerpunkt. Und das ist auffällig. Man könnte auch sagen, Leute mit etwas kleinen Beinen. Früher hatten Fußballer oft, Klinsmann zum Beispiel, lange, schlanke Beine, waren antrittstark und ähnliches. Ja, das haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir den Typ Götze beispielsweise. Sieht ganz, ganz anders aus. Unglaublich wieselig, unglaublich schnell. Es muss das Reaktionsvermögen natürlich ungeheuer geschult werden. Man muss das Lesen von Ereignissen schulen. Das ist natürlich enorm wichtig, weil die Geschwindigkeit des Spiels sich heute enorm gesteigert hat. Es hat sich wahrscheinlich mit einem Faktor gesteigert, dass ein Fußballer, der zum Beispiel jetzt 3 Jahre ausgeschieden ist, niemals mehr in die Bundesliga zurückkäme. Na, 3 Jahre ist schon wieder viel zu viel. Man muss so sagen, selbst wenn die ein paar Monate krank gewesen sind oder rekonvaleszent, haben sie extreme Probleme, sich wieder an den schnellen Rhythmus des Spiels anzupassen.
Holger Badstuber beispielsweise, Sami Khedira hat man jetzt den Eindruck, kommt auch nicht so richtig wieder auf die Beine. Sind das so Folgen auch der Entwicklung, dass Spieler in immer jüngeren Jahren wichtiger sind für die Teams, also viel früher tragende Rollen in den Vereinen spielen?
Ja, es gibt ja Gegenbeispiele von Spielern, die noch mit Mitte 30 erstklassige Leistung bringen. Klose zum Beispiel. Und es gibt mehr, als man denkt, von älteren Spielern, die in der Lage waren, ihren Körper sozusagen zu erhalten.
Andrea Pirlo.
Ja, natürlich, ja. Das ist eine umstrittene Sache. Ich bin da kein Fachmann, um darauf gut zu antworten. Es gibt natürlich einmal einen ungeheuren Verschleiß durch die vielen Spiele. Also wenn Spieler dauernd eingesetzt werden, dürfte das nicht besonders günstig sein. Es liegt aber nicht nur daran, dass sie viel muskulär und mit ihren Sehnen arbeiten, mit ihren Menisken. Das haben Spieler in anderen Disziplinen auch. Die arbeiten, wenn sie zum Beispiel an den Hallenhandball denken und so weiter, noch viel intensiver auf kleinerem Raum und mit extrem harten Bewegungen ihre Gegenspieler. Es gibt die These von dem Trainer Peters, die er mal im Interview mit Michael Horeni geäußert hat. Ich fand ich sehr eindrucksvoll. Peters versteht wirklich sehr viel von diesen ganzen Sachen. Da war er früher Hockey-Nationaltrainer. Und hat
Bernhard Peters, ist jetzt beim HSV, glaube ich.
Ist jetzt beim HSV als Konditionstrainer, glaube ich, oder?
Oder technischer Berater.
Ist eher jemand, der Technik und Taktik plant. Ein alter Fuchs, der sich sehr gut auskennt, der sagt, die Belastungen sind zu einseitig. Man kann viel Trainingsarbeit machen, man kann jeden Tag trainieren, man kann auch 2-mal in der Woche ein Spiel haben, das ist nicht das große Problem. Das Entscheidende ist, dass man entsprechende Regenerationsarbeit macht und dass man nicht immer dasselbe macht. Er hat zum Beispiel empfohlen, dass man bestimmte Dinge auch im Wasser machen kann. Also bestimmte Übungen, die muss man nicht alle an Land machen, die kann man im Wasser auch machen, das ist viel schonender. Und ähnliche sehr unkonventionelle Dinge, die er vielleicht hoffentlich dann beim HSV mit Erfolg machen kann. Aber hat es beim Hockey, und er hat ja bei Hoffenheim auch erfolgreich gearbeitet, das gezeigt, wie man so etwas macht. Ich glaube oft, dass es auch falsche Belastungen sind, die eine Rolle spielen, weil es ja auch immer dieselben Verletzungen sind. Es sind immer Kreuzbandrisse Und die entstehen ja eigentlich oft durch falsche Belastung.
Sie sprachen eben Borussia Dortmund an, die den Koch entlassen haben und dann Analysten eingestellt haben. Die haben jetzt vergangene Woche, glaube ich, oder vorvergangene Woche bekannt gegeben, eine Kooperation mit dem Bundesligisten Alba Berlin, dass man sich da austauschen will, auf verschiedenen Ebenen, auch auf der Trainingsebene. Das mag ja eben sehr vernünftig sein, dass man sich da, dass man auch mal sich abguckt, wie beispielsweise beim Basketball trainiert wird. Das ist aber dennoch vielleicht irgendwann auch zu viel des Guten, weil Fußball ja auch viel über den Kampf, über den Willen geht. Traditionelle Trainer würden sagen, dem muss ich in die Augen sehen und ich sehe, dass da das Feuer brennt und dann schicke ich ihn auf den Platz.
Na, die Frage ist, dass man die richtige Dosierung hinbekommt. Dass das Psychologische eine große Rolle spielt, auch Traineransprachen, das ist nach wie vor sehr wichtig, die Autorität des Trainers. Das hat man ja gesehen, wenn die Autorität nachlässt oder wenn der Trainer verkrampft, siehe Klopp, verkrampft eine ganze Mannschaft und wird sieglos. Das hängt ja sozusagen vom Kopf auch mit ab, vom Kopf des Trainers, dann geht es in alle Köpfe. Also wir haben da eine ganze Menge interessanter Beispiele im Fußball auch gesehen. Aber man hat nie gesehen, dass eine schlecht trainierte Mannschaft einfach durch einen maßlosen Willen eine sehr gut trainierte Mannschaft mit ausgezeichneten Spielern niederringt. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das wäre ein Mythos. Man kann natürlich die Verwissenschaftlichung übertreiben, wenn sie nicht mehr funktional ist. Aber da, wo Wissenschaft sinnvoll eingebracht wird, also ich glaube nicht, dass der Traditionalist à la Rehagel eine Chance hat, gut, das ist eine Binsenwahrheit, aber auch der gute Traditionalist, der meint wie à la Schaf, kann so weitermachen, wie er bis jetzt gemacht hat, er braucht irgendwie moderne Hilfsmittel, auf gar keinen Fall. Das wird sich nicht durchsetzen, das glaube ich nicht.
Ich wollte noch eins zu den Spielern fragen, weil wir über die eigentlich wenig gesprochen haben, außer als Analyseobjekte. Finden Sie denn, dass im modernen Fußball die Spieler gut behandelt werden?
Was verstehen Sie jetzt unter einer guten Behandlung, dass sie liebevoll behandelt werden? Oder?
Also sie verdienen natürlich viel Geld, die haben von der Kommerzialisierung sehr viel. Andererseits werden sie auch gebasht und zwischen den Vereinen hin und her geschoben. Es gab ja mal dieses Interview mit Christoph Kramer, wo er von Menschenhandel sprach, was er dann zurückgezogen hat wieder. Aber den Eindruck kann man schon gewinnen manchmal.
Ja, natürlich sind sie weitgehend auch zu Handelsobjekten geworden. Sodass sie als Investitionsobjekte behandelt werden. Die werden gekauft, ausgebildet und dann wieder verkauft mit hohem Gewinn. Da wird eben, wie ich ja vorhin schon auch gesagt habe, teilweise ganz unbefangen darüber geredet, dass es eine gute Sache ist. Irgendwie ist es ja offensichtlich eine Win-Win-Situation. Aber ich glaube, es wird nicht sehr darauf geachtet, ob Spieler sich auch wohlfühlen. Und man sieht es ja an manchen Spielern, dass sie sich eben nicht wohlfühlen in ihrer neuen Umgebung, dass sie nicht Fuß fassen, dass sie nicht angenommen werden vom Verein, vom Trainer, von den Fans. Das spielt natürlich eine große Rolle. Wo man das aber ganz deutlich sehen kann, das ist nicht so sehr bei den Leuten, die so hoch bezahlt werden. Die werden ja auch pfleglich behandelt. Das sind ja die Stars. Auf die kommt es an, ja angeblich. Das ist bei den Nachwuchsspielern. Wenn man sieht, dass Nachwuchsspieler geholt werden, die mit 14, 15 aufgefallen sind, werden dann mit großem Pomp in eine Mannschaft aufgenommen. Nehmen wir an bei Hertha zum Beispiel. Und das wird ihnen erzählt, die haben dann schon einen Spielerberater und die kriegen auch schon ein Gehalt, das beträchtlich ist. Und ihnen wird erzählt, sie werden mal ein großer Star, dann verletzen sie sich, sind ein bisschen außer Gefecht, kommen zurück, ist ein neuer Trainer da, werden sie ausgemustert und mit 16 sind sie wieder da, wo sie vorher waren und sind froh, dass sie bei ihren Eltern in Dresden in der Wohnküche sitzen können, beziehungsweise dann mit 18 in der vierten, fünften Liga spielen und etwas Geld verdienen können. Mhm. Also da gibt es Schicksale, die ziemlich extrem sind, weil ja auch so viele Jungs und ihre Eltern der Meinung sind, wenn sie ein begabtes Kind haben, also die Eltern, wenn sie ein begabtes Kind haben, dass sie jetzt einen zukünftigen Nationalspieler großziehen und die Vereine flüstern das ja auch den Eltern und auch den Jungen ein. Und von diesen vielen, die da angetreten sind, auch von den vielen Begabungen, werden ja nur ganz, ganz wenige etwas. Also ich habe neulich mal versucht, eine Schätzung zu bekommen von Verantwortlichen. Die haben mir gesagt, von 100 sehr guten Nachwuchsleuten werden 2 oder 3 etwas. Da platzen massenhaft die Träume.
Auch bei gestandenen Spielern zeigt sich manchmal, dass der Umgang nicht so optimal ist, gerade wenn ein Spieler in seinem Verein das Soll erfüllt hat oder ein neuer Trainer da ist, der der Meinung ist, der hilft uns nicht mehr. Dann gab es in der Vergangenheit plötzlich zweite Trainingsgruppen, wogegen Spieler ja auch geklagt haben. Zeigt sich dann so ein bisschen der Charakter eines Vereins, des Managements, wenn man halt plötzlich sieht, Spieler mit laufenden Verträgen, teilweise ein, zwei Jahre laufenden Verträgen, wird gesagt, pass auf, du kriegst hier keinen Fuß mehr auf den Boden, du darfst nicht mal mehr mit uns trainieren, also du darfst nicht mal mehr das Grundsätzlichste von deinem Beruf bei uns ausüben.
Ja, das ist ein sehr liebloser Umgang mit Spielern, die dann irgendwie abgeschoben werden. Das ist nicht anders als in der Wirtschaft, habe ich den Eindruck. Also wenn Leute, die langfristige Verträge haben oder längerfristige, ihre Leistung nicht mehr bringen, dass sie dann in irgendwelche Verwaltungsabteilungen in dunklen Verschlägen am Ende eines Ganges untergebracht werden und dort bis zum Ende ihres Vertrags aushalten müssen und damit auch alle Qualifikationen verlieren, jede Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Okay. Das ist sehr, sehr bitter und das nimmt natürlich zu, weil die Kader sich vergrößern, weil ja auch oft ein Trainerwechsel da ist, das darf man nicht vergessen. Das ist ja vielfach für einen Spieler, der gekommen ist zu einem Verein, weil ein Trainer ihn geholt hat und weil der Vertrauen in ihn hat, ein gutes Verhältnis zwischen beiden besteht, ja schrecklich für den Spieler, weil er dann möglicherweise mit einem Trainer konfrontiert wird, mit dem er überhaupt nicht kann und ihn sofort aussondert. Es gibt einen schönen Film über Thomas Broich, dem das passiert ist. Vielleicht kennen Sie den.
Der Spieler, der nach Australien
gegangen ist. Der nach Australien gegangen ist und dort sozusagen sein Glück gefunden hat. Der sozusagen von einem Verein zum anderen gewandert ist, von Trainern geholt, teilweise in den Himmel gelobt und dann irgendwie von den nächsten Trainer wieder aussortiert worden ist. Das ist ein sehr interessanter Film, der völlig ungeschminkt und mit einem milden Happy End, kann man vielleicht sagen, zeigt, wie eine solche Karriere verlaufen kann. Ja,
aber wenn man sich den Spieler ansieht, ich glaube, das Happy End ist für ihn selbst mehr als mild. Also traumhaftes Wetter, ich glaube, er hat 10 Minuten zum Strand in Australien.
Er ist sehr glücklich, er ist
mehr Meister geworden in Australien,
ja,
er ist,
glaube ich, zum Spieler des Jahres
geworden und Jahrhundertmannschaft gewählt worden.
Also, ja, aber es ist Australien.
Es ist Australien, aber wenn man sein persönliches Lebensglück findet, das ist auch nicht das Schlechteste.
Nein, das ist wunderbar. Ich sage ja mild.
Ja,
natürlich. Man darf nicht vergessen, dass Thomas Broich mal eines der größten Talente des deutschen Fußballs war.
Ja.
Und es gibt in dem Film so eine wunderbare Szene, wo Aljoscha Pause, der Regisseur, das Mikrofon hat laufen lassen und von einer anderen Produktion, die er gerade hatte. Und dann kommen drei Trainer von Borussia Dortmund, drei Trainergenerationen, die Treppe runter. Und dann sagt Berti Vogts, der dabei ist, dieser junge Spieler, wie heißt er, Broich, was für ein Talent, was für ein toller Spieler. Also Berti, wie man ihn sonst gar nicht kennt, ohne Rhetorik, ohne Anstrengung, einfach nur unglaublich liebenswürdig und jemand, der wirklich auch Spieler entdecken kann, der ein Händchen hat und einen Blick hat für Spieler. Das ist die schönste Szene aus dem Film. Das ist ein Happy End, wenn man so will, aber man kann es natürlich auch anders sehen. Er hat das ganz, ganz schwer erlitten. Ja. Er hatte eine schwere Depression und hat sich sozusagen gerade noch so am Schopf aus dem Sumpf herausgezogen. Und das sah zwischendurch mal so aus, als würde das mit seinem Leben nicht mehr gut gehen.
Dann müssen wir doch nochmal die Schublade auch aufmachen und darüber sprechen. Jetzt gab es jüngst gerade beispielsweise Marcel Janssen, früherer Nationalspieler.
Ja.
Ich glaube, vor der WM vergangenes Jahr war er sogar noch im Kader und ist dann kurz vor der WM, glaube ich, verletzungsbedingt gestrichen worden. Der jetzt mit 29 verletzungsfrei, ablösefrei seine Karriere beendet hat. Jeder Nachwuchsspieler, Sie sagten eben, scheitern, zerbrechen Träume. Ist dieser Traumberuf, Berufsfußballer, dann vielleicht doch nicht so traumhaft?
Also er ist nicht traumhaft, wenn man über die 30 kommt. Ich glaube, das hat Marcel Janssen in dem Interview sehr gut zum Ausdruck gebracht. Also er hat sehr viel geleistet, schien so, wie er aussah, völlig im Reinen mit sich zu sein. Ich glaube, er sieht auch nicht, dass er sich noch großartig verbessern kann, dass dann noch irgendwie ein gewaltiges Karriereende auf ihn wartet. Und er hat eine zweite Karriere im Auge. Das ist natürlich enorm wichtig. Das gilt ja für die anderen, die da dabei waren, ebenfalls. Was macht ein Profi, wenn er mit 30, 32, 33 in den Ruhestand tritt? Er kann doch nicht dann hinterher auf der Ehrentribüne sitzen und signieren. Außerdem erinnert man sich nach ein paar Jahren schon nicht mehr an ihn. Das sind kluge Leute, die daran arbeiten, rechtzeitig den Absprung zu finden, solange sie die ganzen Kontakte noch haben, solange sie voll im Saft stehen und die besten Beziehungen überall hin haben, einen großen Namen, und das dann vermarkten und nutzen für eine professionelle Karriere. Ich finde das sehr klug, muss ich sagen. Und er geht ja ohne Bitterkeit.
kam das für Sie überraschend, dass jetzt gegen hochrangige FIFA-Funktionäre ermittelt wird, wegen Korruption und anderem?
Ja, eindeutig überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die amerikanische Justiz sich da einschalten könnte. Das war ja auch nicht für die Betroffenen einsichtig, dass die so doof waren, in den USA ein Konto einzurichten und über dieses Konto auch irgendwelche Schmiergelder laufen zu lassen, war natürlich ein entscheidender strategischer Fehler. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass in den USA eine Justizministerin da ist, die auf sowas spezialisiert ist und sich ganz besonders für die FIFA interessiert. Das war, glaube ich, für alle überraschend und eigentlich auch eine gute Botschaft.
Jetzt geht es ja darum, mittelfristig und auf längere Sicht der FIFA wieder mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Was glauben Sie denn, wie der Ruf der FIFA wieder besser werden kann?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, hier könnte unter Umständen das Sprichwort greifen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Das drückt ja sehr viel Lebenserfahrung aus, dieser Spruch. Im Augenblick ist es ja so, dass man so ungeniert weitermacht. Und jetzt nur überlegt, wie man irgendwie an dieser Klippe der amerikanischen Justiz vorbeikommt. Und dann denke ich, im Augenblick herrscht so ein bisschen Windstille, weil sich die Verantwortlichen, die in Frage kämen jetzt für Leitungsfunktionen, sich erstmal wegducken und die Befürchtung haben, dass die Kronzeugenregelung in den USA eine ganze Menge spannender neuer Enthüllungen bringen wird. Und da das üblich war, zu schmieren und Geld hin und her zu schieben und Ähnliches zu dealen, ist anzunehmen, dass die FIFA noch viel weiter beschädigt wird.
Der DFB war zuletzt zumindest sehr kritisch, was die Person Sepp Blatter anbelangte. Jetzt hat sich Michel Platini, der UEFA-Präsident, als Nachfolgekandidat ins Spiel gebracht und tritt an bei der Wahl, die im Frühjahr kommenden Jahres stattfinden soll. Platini ist aber eigentlich ein Zögling von Sepp Blatter und hat auch die gleichen Connections Richtung Katar und
eigene Connections, die Blatter gar nicht hat.
Also ist ähnlich aufgestellt, sagen wir es mal, wie Blatter. Wird jetzt wiederum allerdings vom DFB unterstützt. Und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sagt, also Platini ist der richtige Kandidat. So richtig als puristischer, um es wieder aufzugreifen, Fußballfan kann man daran nicht glauben.
Nein, eindeutig nicht. Sie haben zu Recht gesagt, Platini ist der Zögling Blatters und da hat das ganze System Blatter ja auch mitgetragen. Dass die beiden sich spinnefeind geworden sind, liegt an anderen Dingen. Das liegt daran, dass Platini irgendwann seine Hand auf das Erbe Blatters legen wollte und ein bisschen zu früh. Blatter will ja offenbar bis in die 90er hinein Präsident bleiben, jedenfalls war das sein ursprünglicher Plan, vermute ich mal. Da ist natürlich der relativ junge Platini, der ja auch inzwischen über 60 ist, soweit ich weiß. Das war ja verständlich, dass er irgendwann mal dran denken konnte, Herrn Blatter zu beerben, schätze ich. Das war Blatter ein Dorn im Auge. Außerdem hat Platini sich sehr stark gemacht für Katar. Blatter selbst war nicht unbedingt für Katar, muss man ehrenhalber sagen. Er war natürlich sehr stark für Russland. Also es gibt unterschiedliche Lagen dort und in dieser Gemengelage ist keiner richtig gut. Es ist eher so, dass alle irgendetwas mitgemacht haben und irgendwelche Leichen im Keller haben. Wir wissen ja, Platini hat seinen Sohn in der Organisation der WM-Vorbereitung von Katar untergebracht und er hat noch viel mehr gemacht, was man in Deutschland in der Schärfe noch gar nicht so richtig rausgearbeitet hat. Das hat die französische Presse schon vor einiger Zeit enthüllt. Er hat durch seine sehr guten Connections zu Sarkozy den Emir von Katar und die Scheicha, seine Lieblingsfrau, bekannt gemacht mit den Sarkozys, muss ich jetzt sagen, das Ehepaar Sarkozy ist es, und hat dazu beigetragen, dass der Emir einige sehr lukrative Immobiliendeals in Frankreich machen konnte, die atemberaubend sind geradezu, die niemand bis jetzt so hinbekommen hat wie der Emir. Und das unter spezieller Protektion von, ja, letzten Endes von Platini. Also das sind alles sehr unsaubere Dinge, die man da hört, die einen nicht daran denken lassen, dass Platini etwas grundsätzlich ändern könnte.
Was sagt uns das dann aber über den DFB, wenn er den Kandidaten Platini uneingeschränkt unterstützt?
Ja, nicht viel Gutes. Soll ich das im Einzelnen kommentieren?
Sehr gerne.
Es gab oder ja vorher 20er, der war Freund von Blatter und hat Blatter heftig gestützt. Und Niersbach, auch in seiner Feindschaft gegen 20er, hat da eine andere Marschroute vorgeschlagen. Also es gibt sehr viel Persönliches auch in der ganzen Beziehung.
Ja.
Und das ist nicht so sehr das Sachliche. Also von 20er, denke ich mal, kann man sicher sein, dass er sich nicht irgendwie maßlos bereichert hat am Fußball. Mhm. Das bezeugen alle, die aus der Umgebung von ihm kommen. Und ich habe auch noch nie gehört, dass von 20er irgendwas Unappetitliches bekannt geworden ist. Ne? Mhm. Also das aber hat wiederum auch dann letzten Endes die Entscheidung für Katar zunächst nicht angefochten, hat die mitgetragen, hat sich erst, als die Sache mit Katar brenzlig wurde, dagegen entschieden. Also hat er sozusagen, und als er auch nicht mehr DFB-Präsident war und von Niersbach sozusagen aus allen Ämtern rausgedrängt worden war. Da entdeckte er seine Aversion gegenüber Katar und seine Befürchtung, dass das ein unmöglicher Ort für eine Fußballweltmeisterschaft sei. Das spricht aber nun für ihn, dass er da das dann auch ganz deutlich gemacht hat, überall zum Ausdruck gebracht hat. Niersbach ist in der Hinsicht nicht aufgetreten und ist auch nicht als Kritiker von Blatter aufgetreten, eher so als Stichel, jemand, der gegen ihn stichelt. Das liegt nun an seiner Freundschaft zu Platini. Das sind sozusagen die beiden, sind miteinander verbandelt und gemeinsam dann auch gegen Blatter. Das sind, wie gesagt, eher persönliche Dinge. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass Blatter so eine Art Weltherrschaft über den Fußball eingerichtet hat. Ich denke eher, das hätten die auch schon ganz gerne. So ist das nicht. Also von Niersbach sehe ich jetzt nicht, dass er der Nachfolger Blatters werden könnte, aber die These, dass er möglicherweise der Nachfolger von Platini werden möchte, das kann schon sein. Andererseits hat er ja mit dem DFB ein ganz wunderbares Geschäft gemacht, indem er seine Altersrente, seine zusätzlichen Bezüge gesichert hat durch hohe Zahlungen des DFB, was 20er zu Weißglut gebracht hat und ihn auch regelrecht zu einer Anklage gebracht hat, was von Niersbach nun gar nicht gutiert wurde. Und weiß ich nicht, wie er diese Altersbezüge mit in die UEFA nehmen könnte, falls er jemals Ambitionen hätte, dort Präsident zu werden. Das dürfte nicht ganz so einfach sein. Es sei denn, das wird umgewandelt, das Präsidentenamt in ein bezahltes Managementamt.
Wenn es dazu käme, würden sich wahrscheinlich bei der UEFA Wege finden lassen. Herr Gebauer, wir danken sehr für Ihre Zeit, möchten Sie aber dennoch nicht entlassen, ohne einen kleinen Tipp für die neue Bundesliga-Saison. Wie wird es ausgehen? Werden die Bayern am Ende als erstes Team in der Geschichte der Bundesliga zum vierten Mal in Folge über den Titel jubeln oder stellt ihnen ein anderer Verein erfolgreich ein Bein?
Na, ich glaube, es wird doch nochmal Bayern werden.
Ja, aber ein bisschen knapper?
Aber ein bisschen knapper, glaube ich.
Letzter Spieltag?
Nein, die Bayern sind ja in der Lage, das kann man ja sehr gut sehen an ihrer Erfolgsbilanz, alle Spiele, die ja sozusagen zweitrangig sind, durch die Bank durch zu gewinnen. Und das machen die anderen nicht. Die stolpern ab und zu mal in der Provinz und irgendwo gibt es dann mal einen Punktverlust und ähnliches. Das ist bei den Bayern nicht der Fall. Dafür verlieren sie ab und zu mal ein großes Spiel. Und insofern denke ich mal, Bayern wird wohl gewinnen. Aber ob sie das ganz große Prestige abgreifen in der Bundesliga, das weiß ich nicht.
Okay. Allerletzte Prognose, wenn man jetzt die Sportseiten der Tageszeitungen liest, das wichtigste Thema, das es überhaupt zu geben scheint, ist, ob Pep Guardiola über die Saison hinaus bei den Bayern bleibt?
Nein, glaube ich nicht. Es spricht alles dafür, dass er gehen wird. Das haben auch einige schon vorher gesagt, dass er nur kurze Zeit bleiben wird.
Und dann kommt?
Wer kommt genau?
Das weiß ich nicht.
Jürgen Klopp?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es nicht für Klopp und ich hoffe es nicht für die Bayern. Ich glaube, die passen nun gar nicht zusammen. Das wird so eine ähnliche Missehe werden wie zwischen Rehagel und Bayern oder so. Es gibt Leute, die passen nicht zu Bayern. Klopp passte zu Dortmund. Man sah, als die Dortmunder vollkommen etabliert waren und das vor allen Dingen mit jungen Millionären zu tun hatte, dass sein Charme nicht mehr so griff wie bei seiner jungen Mannschaft, die er vorher hatte. Und bei Bayern hat er ausgekochte Profis vor sich, weitgehend spanischsprachig. Also ich glaube nicht, dass das gut wäre.
Also mit diesem Ratschlag an Jürgen Klopp von unserem Gast Gunter Gebauer danken wir nochmal sehr herzlich fürs Gespräch und Ihre Zeit.
Ja, gerne. Danke.
Danke auch. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast. Zum Blog www.leitmedium.de.